Er ist doch für uns. Er hat doch gute Pläne und Absichten für uns. Da kommt jetzt die Frage, glaubst du das? Der Psalmist, der sagt, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Im Englischen, da heißt es, wenn ich so wörtlich übersetze, wieder zurück übersetze, erkenne ihn in allen deinen Wegen an und er wird dich auf deinem Weg führen. Befiehl ihm deinen Weg an und dann wird er dich auch führen. Der Knecht in unserer Geschichte, der hatte einen Plan, eine Strategie. Hat sich überlegt, wo sind denn gute Treffpunkte für potenzielle Heiratskandidatinnen. Früher in unserem Umfeld hat man gesagt, das Milchhäusle wäre da gar nicht so schlecht. Ist das heute noch so? Keine Ahnung. Das gibt es gar nicht mehr. Ja, oder auf der Arbeit oder auf einer Freizeit oder wo auch immer. Der hat sich überlegt, wo könnte ich da jemanden treffen? Und dann hat er eine andere Grundsatzentscheidung noch getroffen, hat gesagt, die Frau von Isaak, die wird einem kleinen Familienunternehmen vorstehen. Und da muss sie bestimmte Eigenschaften mitbringen. Wie konnte er das jetzt herausfinden? Das war ja sein Ziel, er musste das ja vorher wissen. Ihre Einstellung, ihr Wesen, war die egoistisch oder selbstlos, war die hilfsbereit, war die anpackend oder eher zurückhaltend, faul, war die umsichtig oder weitsichtig, hat die einen Blick dafür, was zu tun ist, oder war so ein Minimalarbeiter, war sie gastfreundlich. Und dann hat er jetzt sich vorgenommen, also, ich gehe an den Brunnen. Und wenn dann die Frauen des Dorfes kommen, das wusste er, das war Frauenarbeit, wenn dann die jungen Frauen des Dorfes kommen, dann werde ich sie bitten, dass sie mehr Wasser schöpfen. Also, da ist jemand, der ist hilfsbereit. Dann werde ich sie, wenn sie dann aber sagen, ne, nicht nur dir, sondern auch deinen Kamel will ich Wasser schöpfen, dann ist es die Richtige. Also der ist schon hohes Risiko gefahren, sehr, sehr schmalspurig. Hat jetzt nicht gesagt, die muss blonde Haare haben, hat es damals eh nicht gegeben in der Gegend. Die muss so und so aussehen, sondern die Eigenschaften, an denen werde ich es erkennen. Und dann finde ich so schön, dass dann in der Geschichte steht, dass er betet. Dass er in dem ganzen strategischen, planerischen Überlegen, was er wirklich gut durchdacht hat, dass dann da steht, dass er mit Gott redet. Lass es mir heute gelingen. Und tu Barmherzigkeit an Abraham. Herr, zeig du mir die Richtige. Und er betet wie viele andere nach ihm. Wie viele heute noch beten. An Daniel damals. Nicht aufgrund meiner Gerechtigkeit, sondern aufgrund deiner Barmherzigkeit. Er sagt, ich habe es nicht verdient. Aber hab einfach Mitleid, sei barmherzig mit uns und zeig's mir, ob's denn so ist. Und Gott war von Anfang an dabei. Und nicht erst, wenn wir am Ende sind. Da geht die Geschichte einen ganz anderen Weg. Dieser Knecht, der hat mit Gott gerechnet von Anfang an. Und nicht erst am Ende, wenn man in der Sackgasse gelandet ist und wenn man noch eine Bestätigung für den Weg braucht. Eduard Mörike, der hat mal so schön gedichtet. In ihm sei's begonnen, der Monde und Sonnen an blauen Gezelten des Himmels bewegt. Du Vater, du rate, lenke du und wende. Herr, dir in die Hände sei Anfang und Ende sei alles gelegt. Das ist so ein Gebet von Anfang an bis zum Ende. Ich übergebe es dir. Und das schließt eben das eigenständige Denken nicht aus, sondern mit ein. Das schließt das Planen nicht aus und überlegen, wer könnte in Frage kommen in diesem konkreten Fall, sondern mit ein. Darf man so für Zeichen, für solche Zeichen beten? Also manchmal kann man sich ja schon wundern, was Leute, was Christen heranziehen als Bestätigung und dann sagen, das habe ich da erkannt, das ist der Wille Gottes. Wo man dann manchmal denkt, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber für sie war das sonnenklar. Aber es erscheint ja nicht immer der richtige Vers in den Losungen. Und das mit den Zeichen, das haut ja auch nicht immer hin. Natürlich, wir dürfen Gott um Zeichen bitten, auch ganz konkret. Natürlich dürfen wir Gott um ein Wort der Bestätigung bitten. Und Gott kann uns so antworten. Ja, warum denn nicht? Aber er muss es nicht. Er kann uns auch so den Weg entlang leiten, dass er sagt, jetzt geh mal die Schritte weiter. Und am Ende wirst du sehen, ob es recht war. Oft zeigt Gott seinen Willen, indem er auf unterschiedliche Weise bestätigt und leitet. Es war für mich wieder so eine kleine Geschichte. Wir bei uns in der Mission, da geht nächstes Jahr ein leidender Mitarbeiter in Rente. Also nicht der Detlef Kraus, ein anderer. Und das ist ja noch lang hin, ne? Es war jetzt am Ende vom vergangenen Jahr. Da hat ein Mann für sich überlegt, er sagte, ich höre auf in meinem Betrieb. Er war in einer Steuerberatungskanzlei, Partner, hatte sich dort eingekauft, hat viel Geld investiert, aber es war für ihn klar, er würde das nicht weitermachen können. Ich weiß die Gründe nicht. Dann hat er beschlossen, an dem einen Tag, und heute sagt er es den Partnern, dass er gehen wird. Und dass er eben dann jemand suchen muss, der seinen Anteil aufkauft. Und an dem Abend ruft ihn der Personaler von uns an und sagt, du, wir kennen uns ja schon eine Weile, wir bräuchten jemand so wie dich bei uns. Könntest du dir das vorstellen? Und er sagt, heute habe ich gekündigt. Und dann ging es noch darum, wie er da aus dem Vertrag rauskommt. Es war eigentlich geplant, dass er nächstes Jahr kommt, dass es so der Übergang so nahtlos wird. Und über Erwarten schnell hat er einen gefunden, der seine Anteile gekauft hat und hat dann wieder angerufen und gesagt, ich könnte auf Jahresanfang kommen, habt ihr was? Und dann sagt er, war jetzt so nicht geplant. Aber wir wollen dich, komm. Und er kam genau zum richtigen Zeitpunkt, wo zwei andere Mitarbeiter gesundheitshalber, krankheitshalber ausgefallen sind. Und der füllt jetzt die Lücke von denen, Langzeiterkrankung. Perfektes Timing. Das staunt man am Schluss nur und sagt, das hat Gott geführt. Wenn es dann am Schluss so hinkommt, dann kann man sich ja nur freuen. Mach dich auf den Weg, ohne Angst. Gerne mit einer Strategie, mit einem Plan, aber immer mit einem großen Gottvertrauen, dass er von Anfang bis Ende mit einbezogen ist. Wenn du Gottes Führung erleben willst, dann bleib offen für Korrektur. Also der Knecht, der findet Rebekka, die erfüllt alle Bedingungen. Sie war Jungfrau, sie war noch niemand versprochen. Eine Frau, die den Glauben geteilt hat. Und schön war sie auch noch. Und dann bittet er um Wasser. Und sie ist bereit, gibt ihm Wasser, sagt auch, dass sie die Kamele tränken will. Bereit also die zweite Meile zu gehen. Das heißt schon was. Also ein durstiges Kamel kann bis zu 200 Liter Wasser in 15 Minuten trinken. Also ich weiß nicht, wie die Dame das Wasser rausgeholt hat, aber 10 Liter Eimer ist da schon heftig genug. Für ein Kamel 20 Eimer und die hat wahrscheinlich nicht nur ein Kamel dabei gehabt. Also die war einsatzbereit, die ist schon bis zum Äußersten gegangen und alles schien doch nach Plan zu laufen. Alles, was er sich überlegt hatte, seine ganze Strategie war aufgegangen. Ja, dann muss es doch Gottes Willen sein, oder? Jetzt geht er nicht mit wehenden Fahnen auf die Rebekka zu und sagt, du bist die Frau von meinem Herrn, dem Isaak. Er rennt auch nicht zu Laban, dem Bruder von Rebekka. Ich erkläre euch mal den Willen Gottes, so ist es. Sondern, das steht jetzt im Text, er schwieg still, bis er erkannt hätte, ob der Herr Gnade zu seiner Reise gegeben hätte. Wunderschön, oder? Er tritt nochmal zurück. Er gibt sich selber nochmal die Zeit, nachzuprüfen. Hey, das ist ja fast wie im Traum. Ich habe mir vorgenommen, so und so muss laufen, es läuft so. Kann das wirklich wahr sein? Wer Gottes Führung erleben will, der braucht diese Zeiten auch des Nachdenkens, des Überdenkens, des Beratens. Wenn immer möglich, dann gehört auch bei großen Entscheidungen auch das Beraten mit Freunden dazu. Die Stimme von außen ist so wichtig. Man kann sich ja selber in seinen eigenen Gedanken verrennen. Die Freunde und die Seelsorge, die sind vielleicht keine Garantie, dass man immer die richtige Entscheidung trifft, aber helfen können sie allemal. Dinge sortieren, Gedanken sortieren, andere Gesichtspunkte bedenken, vielleicht auch einen davor bewahren, dass man einen blinden Fleck aufsitzt oder nicht mehr vernünftig denkt. Das mag ja besonders bei Verliebten zutreffen. Wir hatten einen Lehrer in Liebenzell, der war eingefleischter Single, der hat immer gesagt, verliebt sein ist der Zustand vorübergehender Geistesumnachtung. Und dann hat es ihn auch erwischt. Ich glaube, der hat mit über 50 geheiratet. Und dann haben wir gelacht. War sehr schön. Aber Vorsicht vor den selbsternannten Propheten, die immer zu wissen meinen, was gut für einen ist. Da gibt es jetzt gerade eine Bewegung in Amerika, die nicht mehr so prominent ist wie diese Health and Wealth Gospel, also Gesundheit und Reichtumsevangelium, die sich ja sehr produziert haben, die sich sehr zur Schau gestellt haben, die Leute, weil sie sagen, schaut, Gott hat mich gesegnet, ich bin reich geworden, also ist Gott auf meiner Seite. Und wenn ihr es richtig glaubt und richtig macht, dann werdet ihr auch reich. Das ist die eine Welle. Die andere ist jetzt eine Welle, die läuft mehr im Untergrund kann man nichts sagen, die läuft nicht so prominent, aber wird immer stärker, dass Propheten auftreten, die Menschen an sich binden und den Leuten sagen, was sie tun sollen. Und die Leute reisen weiß wohin zu besonderen Konferenzen, erwarten besondere geistliche Momente in ihrem Leben, erwarten Führung, erwarten Leitung und die Leute werden sehr an diese Personen gebunden, nicht immer zum Guten. Vorsicht vor selbsternannten Propheten. Letztlich muss man ja selbst entscheiden. Vielleicht gestärkt durch die Meinung der anderen, vielleicht aber auch begründet gegen den Rat von anderen. Man darf sich da nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer machen. Ja, die Geschichte geht weiter. Der Knecht kommt in das Haus von Laban, erklärt nochmal die verwandtschaftlichen Verhältnisse. Es ist tatsächlich so, dass die miteinander verwandt sind. Ich muss da immer wieder mal ein bisschen nachgucken. Also Abraham hat einen Bruder gehabt, das war der Nahum, der hat einen Sohn gehabt, das war der Betuel und dessen Tochter war die Rebekka. Also war die Rebekka die Tochter des Cousins von Isaac. Alles klar, oder? Okay. Könnt ihr alles nochmal nachlesen. Also, es war klar, Verwandtschaft, auch hier erfüllt. Der Laban, also der Bruder, der dem Haus dort vorsteht, pflegt Gastfreundschaft, Raum für den Knecht, für die Kamele, Stroh, Futter, Wasser für die Füße, Essen, alles da, alles perfekt. Jetzt will der Knecht zuerst sein Anliegen vortragen, bevor sie sich zum Essen niederlassen. Und dann über viele Verse hinweg, er spielt damit ganz offenen Karten und erzählt von Abraham, von seinem Reichtum, von Gold und Silber, von den Angestellten, vom Vieh, erzählt von Isaac und dem Eid, den er dem Abraham geleistet hatte, nur in der Heimat und in der Sippe nach einer Ehefrau zu suchen. Er erzählt von der Begegnung mit Rebekka am Brunnen und bittet letztlich um die Zustimmung der Familie. Und Betuel und Laban, also der Vater und der Bruder, die erkennen in der Werbung des Knechtes den Willen Gottes. Und freuen sich darüber. Dann wird gegessen, sie übernachten und der Knecht möchte aufbrechen, weil der Herr, wie er sagt, Gnade zu seiner Reise gegeben hat. Die Familie sagt, na, bleib noch ein bisschen. Nein, ich muss sofort gehen, ich will meinen Auftrag zu Ende führen. Und dann kommt Rebekka ins Spiel. Dann steht da, dann soll sie jetzt entscheiden. Naja, vorher hat sie scheinbar nicht so viel zu sagen gehabt. Aber sie trifft die letzte Entscheidung, dass sie sofort sich mit dem Knecht auf den Weg machen wird. Alle Achtung, die wusste nicht, was für ein Typ da auf sie wartet. Keine Ahnung, kein Bild dabei, gab es ja nicht. Die konnte nur im Vertrauen losziehen. Aber immerhin, sie durfte am Schluss doch ein bisschen mitreden. Auf jeden Fall ist sie bereit zu diesem Wagnis und sie nimmt die Herausforderung an. Jetzt noch ein letzter Punkt. Wenn du Gottes Führung erleben willst, dann darfst du dem Zweifel nicht gleich Raum geben. Der Knecht bringt Rebekka zu Abraham, zu Isaak. Der Knecht erzählt die ganze Geschichte, Rebekka und Isaak, die heiraten. Und dann steht da, er war getröstet über den Verlust der Mutter. Oh, kommt für uns auch ein bisschen komisch. Die Ehefrau als Mutterersatz, da hätten wir ja schon wieder unsere kleinen Fragezeichen. Das kann ja wohl nicht ganz gut gehen. Aber der viel wichtigere Satz steht eben auch noch da. Er gewann sie lieb. Da kommt die Liebesgeschichte, nach der Hochzeit. Aber sie kam. Er gewann sie lieb und diese Liebe, die ging dann durch dick und dünn. Jetzt waren sie die Träger der Verheißung. Und dann wieder nichts. Genau das gleiche Schicksal wie bei Abraham und Sarah, keine Kinder. Und wir sagen ja so schnell, man lebt sein Leben immer nach vorne, aber man versteht es nur im Rückblick. Und dann? Und wenn es jetzt nicht so läuft, waren dann wieder die Fragen da? Ja, war das jetzt der falsche Weg? Es war doch alles so ausgesehen, Gott hat es den Plan genauso erfüllt, wie man es sich gedacht hat. Zustimmung von der Familie, Zustimmung von der Rebekka, alles war perfekt, Liebe war gewachsen. Und jetzt? Würden jetzt die Zweifel wieder lauter als die Gewissheit über die Führung Gottes? Ja, was soll der jetzt machen, der Isaak? So machen wie sein Vater Abraham? Halt eine Konkubine nehmen, Nebenfrau. Und Isaak geht einen anderen Weg. Mit Gott unterwegs sein, das braucht manches Mal einen langen Atem. Und dann steht dieser wunderschöne Satz da, dass Isaak für seine Frau gebetet hat. Also das ist eine schöne Ehe. Die hatten nachher ihre Schwierigkeiten auch noch miteinander, wo es dann um Esau und Jakob ging und so, wer dein Lieblingskind war und so. Aber dass da die Ehepartner füreinander vor Gott einstehen, ohne Schuldzuweisung, ohne, ach hätte ich eine andere geheiratet, sondern dass sie vor Gott treten und die Not, die gemeinsame Not, gemeinsam vor Gott bringen, wunderschön. Isaak betet für seine Frau Rebekka. Und er braucht einen langen Atem. Und in diesen Zeiten, da muss man dranbleiben am Glauben, dem Zweifel nicht gleich Raum geben, mit Gott im Gespräch bleiben. 20 Jahre mussten sie warten. 20 lange Jahre. Und dann wurden Jakob und Esau geboren. Aber das ist eine andere Geschichte. Die gehen wir jetzt heute nicht weiter ein. Die Geschichte ist vielleicht kein Gesetz für die Suche nach einem Partner fürs Leben. Ist vielleicht kein Beispiel für jede Frage des Lebens. Aber einige Prinzipien aus der Geschichte haben wir angeschaut und die sage ich gern nochmal. Wenn du Gottes Führung erleben willst, dann lass dich von Gott überraschen. Dann rechne damit, dass du Gott nicht immer verstehen wirst. Dann ergreife die Initiative. Dann lass dich auf seinen Willen ein. Dann mach dich auf den Weg, ohne Angst, aber mit einem Plan und einem großen Gottvertrauen. Bleib offen für Korrekturen. Und dann gib dem Zweifel nicht gleich Raum. Sondern, ja, befiehl dem Herrn deine Wege. Der wird es wohl machen. Das glaube ich. Wir beten miteinander.